Die erste Leistung Schleichers als Kanzler bestand darin, dass er den Reichstag davon überzeugte, erst nach Weihnachten zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenzutreten. Ein Wahlkampf in der Adventszeit, noch dazu der dritte innerhalb eines Jahres, das wäre zu viel gewesen für die Bevölkerung. Der Ältestenrat des Reichstages beschloss daher, dass das Parlament erst am 31. Januar 1933 wieder einberufen werden sollte. Als es soweit war, hatte Franz von Papen seinen alten Freund Hindenburg dazu überredet, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Nach langwierigen Verhandlungen hinter den Kulissen unterbreitete Papen Hindenburg ein Angebot, das dieser nicht ablehnen konnte. Hitler hatte sich einverstanden erklärt, im Falle seiner Ernennung zum Kanzler nur zwei Nationalsozialisten in sein Kabinett zu berufen. Die anderen sieben Minister würden Konservative sein und Papen selbst würde Vizekanzler. Solchermaßen eingekreist würde Hitler gezwungen sein, sich mit der konservativen Kamarilla zu arrangieren. In zwei Monaten, trumpfte Papen auf, haben wir Hitler so in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. So kam es, dass Hitler, wie Alan Bullock es vor vielen Jahren ausdrückte, durch eine Intrige über die Hintertreppe ins Amt geschubst wurde. Zwar war die Machtergreifung der Nationalsozialisten damit nicht abgeschlossen, ganz im Gegenteil, sie hatte gerade erst begonnen. Aber die Nationalsozialisten hatten nun einige Trümpfe in der Hand. Durch Papens Putsch vom 20. Juli 1932 war die gewählte preußische Regierung durch ein Reichskommissariat ersetzt worden. Das bedeutete unter anderem, dass Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich dem Reichskabinett angehören und gleichzeitig kommissarischer preußischer Innenminister sein konnte. Somit war ihm mit der preußischen Polizei die größte Polizeitruppe in Deutschland unterstellt. Eine Gewalt, die er im Frühjahr 1933 schonungslos und äußerst effektiv einsetzte. In dieser Hinsicht, und nicht nur in dieser Hinsicht, hatte die konservative Kamarilla um Hindenburg mit ihren aufwendigen Manövern mit dazu beigetragen, den Nationalsozialisten den Weg zum Machtmonopol zu bereiten. Das Geflecht von Intrigen, das den Nationalsozialisten zur Macht verhalf, war dicht durchzogen von Strängen des preußischen Erbes. Dieses Erbe begegnet uns in der Haltung des Heeres, das sich nach 1930 von der Republik distanzierte, die Vorgänger aus sicherer Distanz beobachtete und dabei sein eigenes Spiel trieb. Es begegnet uns im übergroßen Verständnis, das Reichspräsident Hindenburg für die Interessen des ostelbischen Landadels hatte. Die beiden Reichskanzler Brüning und Schleicher verloren das Vertrauen des Reichspräsidenten unter anderem deshalb, weil sie Sympathien für eine Bodenreform signalisierten, die zur Teilung bankrotter ostelbischer Gutshöfe geführt hätte. Die Erinnerung an die Vorherrschaft der Konservativen im alten Staate Preußen war nach wie vor lebendig, und es war diese Erinnerung, die die politischen Fantasien jener Reaktionäre beflügelte, die an der Demontage der Weimarer Republik mitwirkten.